Anti-Fingerprint. Der Verkäufer, der Vertrieb ist hier ganz klar gefordert, den endgebrauchenden Küchenliebenden aufzuklären.
Und daraus entwickelt haben sich dann die modernen Auszüge, so wie wir sie jetzt eigentlich standardmäßig seit, ich würde jetzt mal sagen, 25 Jahren ungefähr kennen. Das waren dann Stahl-, Aluminium-, Edelstahlzagen mit eben diesen innenliegenden Schienen.
Die ja nicht nur ein neues Schubkassensystem eingeführt haben, sondern im Grunde genommen alles auf links gezogen haben. Also von Furnier bis Kunststoff kriegst du im Innendekor alles, beziehungsweise in der Innenausstattung, alles neu.
Für das Wasserbad, was ich benötige, wenn ich die Schokolade schmelzen will, wenn dafür nicht schon der Kochfeldhersteller die richtige Temperatur anbietet. Also das ist einfach, diese Bandbreite ist, glaube ich, wirklich was einen riesengroßen Mehrwert in der Alltagsküche bringt.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch andere. Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 37. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard, beziehungsweise wir haben ja noch zwei Gäste, die ich ja schon sehen kann und unsere Hörer aber noch nicht hören.
Ja, die stellen wir gleich vor. Da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir machen einen kleinen Spannungsbogen hier noch. Hallo lieber Sascha, hallo ihr lieben Küchenliebenden. Willkommen wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Worum geht es heute? Wir machen es kurz und knackig. Es geht um Neuheiten und Trends. Also wir werden von Neuheiten der letzten Messe, von der großen Messe in Westfalen berichten und berichten lassen. Diese zwei besonderen Gäste, die wir da haben, werden später unsere Spotify-Playlist befüllen. Ich schwöre, und Sascha auch, ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Ich habe schon gesagt, für Helene Fischer werden mindestens 15 Euro eingefordert, werden dann für guten Zweck gespendet.
Es kann aber nicht schlimmer sein als einige deiner Musikwünsche.
Na, also jetzt hör aber auf. Du, hä? So, ihr lieben Küchenliebenden, wir freuen uns über Bewertungen. Ganz wichtig, lasst während des Hörens schon mal ein Abo da, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram, die Homepage küchenliebe-podcast.de gibt es natürlich auch. Für wen machen wir diese aktuelle Folge? Für Küchensuchende und Küchenprofis, haben wir ja gesagt. Für alle Küchenliebenden, die wissen wollen, was auf der weltweit wichtigsten Küchenmesse überhaupt los war. Das kann man so sagen, Sascha, oder?
Ja, das ist leider. Was heißt leider? Das ist nun mal so.
Es ist also in Ostwestfalen, das ist die Messe, die Küchenmeile, das ist das Mekka der Küchenszene weltweit. Kann man, würde ich so sagen.
Absolut.
Ne, wer Bock auf Küche hat, der muss da hinfahren. Und wir machen diese Folge natürlich insbesondere für alle Daheimgebliebenen, die nicht zur Messe fahren konnten und wollten, wie auch immer. Wichtig, dies ist keine Sponsorenfolge. Diese Folge wird aber ziemlich sicher Spuren von Werbung enthalten. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wir werden hier und da bei der ein oder anderen Neuheit auch mal einen Küchenhersteller dazu benennen oder einen Gerätehersteller, whatever. Gut, Sascha, kurzer Rückblick. Was war los? Die letzte Folge Outdoor-Küchen. Mit Klaus?
Ja, ich fand die relativ geil. Also auch Klaus ist natürlich echt unterhaltsam.
Ja.
Du kennst Klaus schon länger als ich, aber wir beide kennen ihn ja. Und ich glaube, er war der richtige Partner. Ich glaube, er hat dieses Thema gut rübergebracht, auch ein bisschen aus der Sicht des Outdoor-Küchennutzers. Top Folge. Also das Feedback, das zu mir rüberkam, war durchweg positiv.
Ja.
Die technischen Probleme bleiben ja im Hintergrund, die wir gehabt haben. Aber wir haben die Folge ja sauber
gleich noch mal, kommen wir gleich nochmal kurz oder später am Ende kurz dazu. Alles schön. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Das Thema Neuheiten und Trends. Wichtig ist, unsere Folgen sind bisher zeitlos und unabhängig voneinander hörbar. Das ist uns immer wichtig, dass man die auch kurz und quer hören kann. Diese Folge ist natürlich jetzt brandaktuell, ja. Die wird irgendwann mal so ein bisschen verblassen. Und wenn das alles gut läuft, machen wir vielleicht mal ein Update im nächsten Jahr. Schauen wir mal.
Irgendwann in 60 Jahren will immer jemand sagen, wir haben da Küchen ausgesehen.
Ja, das ist so. Ja, du sagst ja sogar heute, wie sahen die vor 20 oder 25 Jahren aus? Eine buchefarbene Küche mit einem blauen Kranzprofil obendrauf. Das ist ja auch nicht mehr vorstellbar heute.
Exakt. Und denk doch mal so, meine erste Küche, die möchte ich heute auch nicht mehr haben. Also tatsächlich, der Geschmack wandelt sich auch so selbsttätig.
Ich auch nicht mehr. Ja, nein, das war damals Birke Honig tatsächlich im blauen Kranz. Für Teufel.
Herrlich, herrlich, herrlich. So, aber jetzt also, unsere beiden Gäste stehen in den Startlöchern, Gerard, und gib mal Gas.
Sollen wir mal loslegen? Ja, genau. Klar. Wir haben zwei besondere Gäste eingeladen. Sascha und ich waren natürlich auch auf der Messe der Küchenmeile in Ostwestfalen unterwegs. Und es gibt aber zwei Menschen, die einen viel besseren Überblick haben. Sie wohnt im wunderschönen München und er lebt im Zentrum der Küchenwelt in OWL in Ostwestfalen. Ich glaube sogar in Bad Salzuflen. Das kann er gleich selber nochmal aufklären. Beide sind Journalisten. Sie ist Journalistin natürlich. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen, Susanne Merzke und Dirk Biermann. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Liebe Susanne.
Hallo.
Lieber Dirk.
Hallo Gera. Hallo Sascha. Und natürlich hallo Susanne.
Danke für die Einladung.
Sehr schön. Wir freuen uns sehr. Stellt euch doch mal ganz kurz vor. Vielleicht fängt die Susanne an, so ich sag mal in grobe Richtung eine Minute. Was macht ihr im echten Leben, wenn ihr nicht gerade hier mit uns vorm Mikrofon sitzt?
Genau, dann bereite ich die Arbeit dafür vor. Ja, hallo, ich bin Susanne Merzke. Ich bin als Journalistin tätig und schreibe schon seit über 8 Jahren für die Küchenbranche. Tatsächlich lange Zeit für Endkundinnen und Endkunden auf dem Küchen- und Designmagazin. Das heißt, da habe ich die Perspektive mitbekommen, Planung, Design, Technik und Trends. Deswegen sind wir heute hier. Aha. Aber mittlerweile arbeite ich auch freiberuflich viel für die Küchenfachpresse, durfte mit dem Dirk zusammen einige schöne Strecken umsetzen und bin sonst hauptsächlich für Möbelkultur und Küchenprofi tätig.
Ja, wunderbar. Dankeschön. Lieber Dirk, was ist dein Beritt im echten Leben?
Mein Beritt im echten Leben ist die Küche, ganz klar. Ich bin jetzt im, jetzt muss ich selber, 21. Jahr bereits Chefredakteur vom Küchenplaner. Uff. Das ist ein Fachtitel aus dem Strobel Verlag, der wiederum inzwischen zum ungleich größeren Bauverlag in Gütersloh gehört. Ja, und da bin ich für das Printmedium zuständig, für alle Online-Aktivitäten, inzwischen natürlich auch längst Social Media. Ja, ich bin freiberuflich für den Strobel Verlag tätig. Das heißt, ich habe hier in Bad Salzuflen ein Redaktionsbüro, aber halt arbeite redaktionell, aber auch im Bereich Unternehmenskommunikation, PR. Aber halt der allergrößte Teil ist wirklich die Arbeit für den Küchenplaner. Mhm. Da bin ich sehr, sehr, sehr gut mit beschäftigt.
Also ganz wichtig, ihr seid ja beide für bekannte Branchenmagazine tätig, so kann man das, glaube ich, formulieren. Heute seid ihr aber unabhängig, neutral und ehrenamtlich, so habe ich es mal formuliert, für die Küchenliebe im Einsatz. Und ja, wir sagen erstmal einen ganz, ganz dicken Dank. Geil, dass ihr da seid.
Ja, sehr gerne.
Schön, mit euch darüber zu reden.
Sascha. Wie sieht's aus? Bist du auch noch da?
Ja, klar. Ich lausche. Ich meine, wir haben die Vertreter der beiden Branchenmagazine, beziehungsweise die auch dafür tätig sind. Wir haben also heute, glaube ich, die größtmögliche Kompetenz. Und die beiden hatten ja auch wirklich tagelang die ganze Messe bereist, was wir beide gar nicht geschafft hätten. Du sollst ja auch Geschäft machen auf der Messe.
Ich soll ja auch arbeiten.
Du sollst ja arbeiten.
Nicht nur rumlungern, genau.
Ich hatte auch einige nicht verschiebbare Termine. Und insofern bin auch ich froh, weil ich sicherlich auch ja nur vielleicht die Hälfte gesehen habe.
Genau.
Auch ich bin gespannt.
Lieber Sascha, das mit der Kompetenz ist natürlich immer so eine Sache, ne? Weil es ist ein großer Unterschied, ob man Küchen plant, sie produziert oder montiert oder ob man drüber schreibt. Und natürlich sammelt sich da sehr viel Beobachtung an. Und man schafft Verbindungen, indem man mit dem spricht und mit dem spricht und mit dem spricht. Aber das ist vielleicht auch nochmal der besondere Blick, den wahrscheinlich wir beide auch drauf haben. Wir befragen halt die Menschen, wir hören zu. Ne? Was sind eure Neuheiten? Wie seht ihr die Trends? Mhm. Bleiben allerdings dann halt auch dabei immer so ein bisschen außen vor, indem wir weiter drauf gucken, weil wir machen das ja nicht. Wir machen nicht die Trends. Dieser wohltuende Abstand auf dem, worüber man da berichtet, das bringt einen durchaus weiter bei der Geschichte. Und ihr habt es gerade schon richtig gesagt, so eine Küchenmeile, die ist voll, sehr voll. Unglaublich viel Input, rund 120 Aussteller an wie viele verschiedene Orten? Ich glaube, knapp über 30.
Ja, über 20 hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus auch allein schon vermutet, ja. Mhm.
Aber Dirk, schöner Einstieg. Meine Überschrift, was sind Küchentrends? Oder wir wollen über Neuheiten und Trends sprechen. Was ist eine Neuheit? Was kann ein Trend werden? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufdröseln, wie wir was verstehen.
Ja, wir reden ja, wir können ja eigentlich gar nicht über die Küche an sich sprechen, sondern wir reden über verschiedene Küchenwelten. Alleine schon, wenn wir die Budgetfrage uns anschauen. Eine Küche für 5.000 Euro unterscheidet sich von einer von für 15.000, für 25 oder wirklich im oberen Premium-Bereich, in dem Luxusbereich über 50.000. Wenn man dann mal irgendwie das so ganz locker flockig raushaut, jetzt irgendwas ist besonders Trend, Edelstahlfronten, dann gilt das sicherlich natürlich für eine 5.000 Euro Küche nicht. So, und jede dieser Küchen will natürlich auch trendbewusst eingerichtet werden. Und das ist das Interessante. Man kann das, was eine Küche quasi für eine Wirkung hat, was sie für eine Rolle in der Einrichtung spielt, in all diesen unterschiedlichen Klassen auch sehr gut umsetzen. Allerdings damit an der Materialien. Deswegen kann man nicht sagen, hey, echte Materialien, also Stein, Edelstahl und so weiter ist gerade Trend. Das gilt nicht für alle. Aber so wie es aussieht, ne, durchaus ein bisschen natürlicher, wohnlicher, einladender, das kriegst du in jeder Preisklasse umgesetzt. Und eins ist mir ganz wichtig zum Einstieg. Wir müssen uns, finde ich, zwei Fragen stellen dabei. Nämlich, was ist eine kurzfristige Entwicklung? Was ist ein Trend? Für wen ist das? Da sind die Budgetklassen mit angesprochen. Und das andere, wofür? Nämlich, es ist ein großer Unterschied, ob ich einen separaten Küchenraum von 8 oder 10 Quadratmetern einrichte oder so einen offenen Wohngrundriss, wie es jetzt bei Neubauten modern ist. Da können wir ganz anders reingehen. Also eine 8 Quadratmeter Küche mit tiefschwarzen Fronten, das muss man wollen.
Ja, aber wenn wir jetzt von einem Trend sprechen, kannst du das zeitlich abgrenzen? Wenn wir jetzt sagen, heute wird eine Küche vorgestellt im Farbton Blau. Ab wann spricht man dann von einem Trend? Wenn das 2 Jahre im Markt bleibt oder 5 oder ist, kann man das überhaupt wirklich greifen?
Nein. Das ist meine klare Ansicht. Das kann man nicht greifen, weil in der Küche haben wir es ja so oder so noch damit zu tun, dass da eine unglaubliche Kombinationsfähigkeit eingekehrt ist. Gepaart mit diesem Anspruch, individuelle Lösungen zu schaffen, kann man alles umsetzen.
Ich würde durchaus sagen, um da mal reinzuspringen, dass man einen Trend durchaus abgrenzen kann, wenn es viele auch zeigen. Ne? Das ist nicht automatisch ein guter Trend oder einer, der sich festsetzen wird. Stichwort blaue Küche hast du gerade gegeben. Dieses Jahr haben wir wieder viele gesehen, aber auch viele grüne Küchen. Dazu kommen wir dann bestimmt später auch nochmal. Das ist ein Trend, der sich abzeichnet, weil es viele zeigen. Aber das ist mit Sicherheit nichts, was sich dauerhaft festsetzen wird. Und das hat Dirk ja gerade schon erwähnt, da gibt es einen Unterschied zwischen dem, was langfristig eine Entwicklung ausmacht und dem, was eigentlich so ein Trend ist. Und dementsprechend sind Trends ja auch immer so ein Stimmungsratgeber, eine Strömung vom vorherrschenden Zeitgeist, ne? So gesellschaftlich beeinflusst. Gehe ich gern gleich nochmal drauf ein, was wir so als Bild gesehen haben generell.
Also von mir mal der wiedergegebene Eindruck, es wäre jetzt so die Frage an Susanne und Dirk, wie ihr das festgestellt habt. Ich glaube, aufgrund des doch erhöhten Marktdruckes ist dieses Jahr im Preiseinstieg, das hat natürlich nichts mit der Qualität zu tun, aber ich sage, in den unteren Preisbereichen mehr gemacht worden als in den oberen Preisbereichen. Das war so irgendwie mein subjektiver Eindruck. Also bei den Möbeln natürlich auffälliger als bei den Geräteherstellern, aber da war, glaube ich, da soll ein bisschen Druck in den Markt gebracht werden, habe ich den Eindruck.
Richtig, also ich glaube, das kann man von den Möbeln allein schon daher sehen, dass dieses Jahr wahnsinnig viele Schichtstoffarbeitsplatten sichtbar waren. In den vergangenen Jahren, als die Küche ja als Statussymbol gehandhabt wurde, da hat man ganz viel Keramik, Decktonnen, natürlich Natursteine gesehen. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, auch bei gehobenen Küchenherstellern, da war ganz viel Optik zu sehen. Also eine Marmoroptik, eine andere Natursteinoptik. Es war aber auch beim Holz statt Furnier ganz viel Optik dabei. Das muss nicht schlecht sein, aber das ist natürlich definitiv dem Preiseinstieg gewidmet. Und das hat man dann auch bei den Geräten gesehen, dass es da sozusagen auch ein Upgrade vom Einstieg gab. Wirkt natürlich dem entgegen, dass man dann die Preise runtersetzen muss. Und zugleich ist es aber auch gut, weil dann ein bisschen mehr Masse im Absatz gemacht werden kann.
Mhm. Jetzt noch mal einmal kurz in dieses Thema Farben. Und das ist ja nun in den letzten Jahren so gewesen, was wirklich ein Trend war, weil es stark verkauft wurde, weil es schon eine ganze Weile da ist. Das waren schwarze Küchen. Schwarze Küchen kombiniert auch mit warmen Farben, mit warmen Hölzern. Und so gefühlt würde ich sagen, ich sehe das auch anhand meiner Zahlen, dass es etwas abschmilzt mit der schwarzen Küche. Die weiße Küche war nie weg. Und im Moment geht ganz viel in Richtung Cremefarben, Sandfarben, helle Hölzer, alles so ein bisschen reduzierter, feiner, leichter, edler. Susanne, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht, Gerard. Tatsächlich ist das für mich der prägnanteste Trend für die Küche 2025, dass sie minimalistisch und aufgeräumt bleibt, ja. Aber wir wenden uns echt hin zu hellen Küchenräumen, ohne diese starken Kontraste, die auch anstrengend fürs Auge sind, die auch sehr stark und selbstbewusst sind, sondern dieses Jahr und nächstes Jahr, wir üben uns alle in einer gewissen Eleganz. Es wird harmonisch, es wird hell, es wird rund. Beige, Sand, Kaschmir, Taub, you name it. Es gibt sehr viele Variationen. Ja. Das heißt eben nicht, dass es ein langweiliger Einheitsbrei wird, aber es wird definitiv heller, freundlicher, wohnlicher und einladend.
Man spricht gerne vom Scandi-Style so ungefähr, ne?
Ja, oder sogar vom Japandi-Stil. Der würde das vereinen.
Genau.
Also das sehe ich genauso. Gerade diese Kombination dieser beiden Stile, Scandi und Japandi, wo es ja beim Scandi-Stil um so eine aufgeräumte Gemütlichkeit geht. Und der Japandi-Stil, der steuert dann noch so eine gewisse Klarheit, so eine grafische Klarheit mit rein. Ne? Diese langen, aufgesetzten Griffe über die gesamte Frontbreite zum Beispiel. Ne? Diese aus dem, wie fast aus dem Zen. Das gibt eine hochinteressante Wirkung. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Trend, der hinter den optischen Trends steht. Es ist so der Wunsch nach einer Klarheit da. Also das transportieren die Küchen zunehmend. Klarheit, Aufgeräumtheit. Ich glaube, das entspricht so einem Wunsch von uns allen. Wenn wir in die Welt schauen, ist alles völlig unübersichtlich. Es ist unsicher. Und die eigenen vier Wände, da wollen wir Aufgeräumtheit, Klarheit, Ordnung.
Sicherheit.
Und das ist aber nicht unbedingt mit diesem Cocooning aus der Corona-Zeit gleichzusetzen. Weil ich glaube, in der Zeit ging es noch viel mehr darum, das Zuhause wirklich zu so einer Trutzburg zu machen. Ne? Es sollte nichts von außen reinkommen. Durch Corona, ne, wir sind alle wieder so, dass wir wollen raus, wir wollen was erleben, wir wollen uns mit Menschen treffen, wollen den Austausch haben. Aber zu Hause soll diese Klarheit und Ordnung da sein. Und das transportieren diese Küchentrends oder all diese Zutaten, die Susanne auch gerade schon genannt hat, formidabel. Also genau in diese Richtung geht das. Und wenn ich gleich noch mit anschließen kann, das gilt auch für die Geräte und auch für Spülenarmaturen, also für den Wasserplatz. Also bei den Geräten geht ganz klar die Richtung, der Trend in Richtung Multifunktionalität, also Multifunktionsgeräte. Wir sehen seltener, das ist da der Backofen neben dem reinen Dampfgarer, neben der Mikrowelle in der Hochschrankzeile steht, sondern zusammengefasste Funktionen. Beim Wasserplatz, also bei den Spülarmaturen auch, ne, die Armatur, die alles kann. Filtern, sprudeln in unterschiedlichen Intensitäten, kühlen, kochend Wasser. Das zielt alles in Richtung einfach machen. Wir wollen es zu Hause einfach haben, weil drumherum in der Welt ist alles gar nicht einfach.
Ja,
da ist ja Küchenpsychologie ein schönes Stichwort, ne? Die könnte man direkt bemühen. Verpasste Chance, auch einen Podcast so zu nennen. Aber grundsätzlich, lässt sich das ja mit diesen äußeren Einflüssen schon erklären, was wir hier als Trend wiedergespiegelt sehen. Andererseits fand ich es interessant, als Gérard gerade von Sicherheit sprach, das ist ja wieder typisch deutsch auch. Denn in Mailand, zur Eurocucina, was ja eigentlich auch lange Zeit als so die Küchenleitmesse für Europa, wenn nicht der ganzen Welt gehandhabt wurde, wo es hieß, die ganzen Trends für die nächsten 2 Jahre werden dort gesetzt, da habe ich im April was ganz anderes gesehen. Da habe ich schwere, dunkle Steine, da habe ich sehr viel Dominanz gesehen, sehr viel Selbstbewusstsein und vor allem ganz andere Farben. Also das Schwarz ist da noch sehr dominant, sehr viele dunkle Hölzer und Koralle ist wahnsinnig vorherrschend. Jetzt wissen wir, alle Händler werden so das Gesicht verziehen, weil die weiße Küche wird ja immerhin noch am meisten abverkauft. Aber das Korall, das war dort wirklich vorherrschend und bei uns ist es dann aber grün. Bei uns spielt das andere kaum eine Rolle. Genauso wie es dort wahnsinnig viel Edelstahl gibt. Dirk hat es vorhin schon gesagt, sehr, sehr präsent, sehr kühl, sehr dominant. Und bei uns ist es dann eher warmer Bronzeton, warmer Messington, alles ein bisschen satiniert, weich, wohnlich, geschmeidig gemacht. Vielleicht wirklich das Bedürfnis nach Sicherheit.
Dazu und vor allem zu dem Stichwort Eurocucina habe ich noch eine schöne Anekdote. Nämlich kaum war unsere aktuelle Ausgabe auf dem Markt, in der wir über die Eurocucina berichtet haben, bekam ich per E-Mail einen 2,5 Seiten langen Brief einer Küchenverkäuferin. Ihr Name täte nichts zur Sache, aber sie wollte doch mal ein paar Dinge loswerden. Und sagte dann unter anderem oder fragte, ob ich mir eigentlich Gedanken machen würde, wer das da lesen sollte, was ich da schreibe. Das hat mich erstmal für den Moment ganz kalt erwischt. Ich dachte, oh je, ne? Weil wir sehen ja auch so eine Eurocucina als Trendmecker, als Designmecker. Einfach mal darstellen, was sich so Firmen überlegen. Das hat ja nicht direkt Umsetzungswert. Ne, das frage ich mich häufiger, wenn ich mir in Mailand unterwegs bin. Ist das hier gerade, also direkt auf der Messe, ist das gerade Ausdruck einer begnadeten Messebaukunst oder hat das Chance auf Wiederholung? Aber es kann inspirieren. So, und da fragte mich jetzt die Leserin, ne, ob ich mir eigentlich Gedanken machen würde, wer das lesen soll. Ja. Ich habe sie verstanden. Mit dem täglichen Küchengeschäft hat das wenig zu tun. Vor allen Dingen nicht, wenn man so in dieser Preisklasse 5, 7, 8, 9 bis 10.000 Euro, dann ist eine Eurocucina ein fremder, ein anderer Planet. Aber natürlich habe ich ihr dann halt auch geantwortet, ich verstehe sie vollkommen, kann ich nachvollziehen und trotzdem wollen wir mit so einer Berichterstattung natürlich auch inspirieren und einfach mal darstellen, weil wir richten uns ja nicht nur an Küchenverkäufer mit dem Küchenplaner, sondern auch an alle, die Küchen gestalten, entwickeln, an externe Designer. Da sind wir sehr, sehr, sehr breit aufgestellt.
Ja, und ich sag mal, so eine Eurocucina, das ist auch für mich gleichzusetzen mit einer großen Automobilmesse. Auch die Automobilhersteller zeigen da noch Prototypen, zeigen, wohin kann die Reise designtechnisch, wenn jetzt mal ganz von technischen Prototypen abzusehen, aber wohin kann die Reise designtechnisch überhaupt gehen? Und das in Zweifel zu ziehen, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das wirklich gut finde. Nö. Und natürlich, ich kann ja jetzt auch, ich habe heute gerade im Fernsehen gesehen, das Pariser Fashion Week, kann ich auch nicht vergleichen mit einem Textildiscounter um die Ecke hier, der neben meinem Lebensmitteldiscounter ist. Das sind nun mal auch andere Textilien, aber die Grundtrends werden dort gesetzt. Darüber müssen wir uns im Klaren sein.
Die Messe ist, also im Verhältnis zu dieser Ost-Westfalen-Messe, diese Küchenmeile, dann ist die Messe, so würde ich es formulieren, die ist frech, die ist innovativ, die ist mutig, da ist was los. Und wer noch nicht da war, ich war schon ein paar Mal da, wer sich, ich sag mal, im gehobenen Küchenbereich mit Küche beschäftigt und Verkauf und Design, der sollte da zumindest einmal in seinem Leben gewesen sein. Also eine Werbung an dieser Stelle unbezahlt. Fahrt da mal hin, wer das darstellen kann. Es lohnt sich wirklich. Und Mailand ist auch eine sehr schöne Stadt.
Ja, das Nachtleben ist auch sehr schön.
Ach, da war ich noch nicht.
Ja.
Die Besonderheit ist, dass die ganze Stadt ja Messe ist. Also man hat dieses riesige Messezentrum, aber allein in der Stadt mal in diese Läden zu gehen, also wer auch an Möbeln Interesse hat, das ist einfach ein Erlebnis.
Das auf jeden Fall, das denke ich auch. Und trotzdem hat diese Leserin, die mir geschrieben hat, natürlich völlig recht. Das möchte ich nochmal betonen, weil da passt vielleicht auch eine ganz interessante Zahl zu. In Deutschland gibt es über den Daumen 42 Millionen Haushalte Und davon sind ziemlich genau die Hälfte Mietwohnungen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zu unserem Thema gehen, Trends und Neuheiten und was ist hier wirklich marktfähig, liegt's auf der Hand, dass in Mietwohnungen machst du deutlich weniger, als wenn du Eigentum hast, eventuell mal, also wenn es darum geht, eine neue Küche dir anzuschaffen, eventuell eine Wand durchzubrechen oder ganz wegzumachen. Im Mietwohnungsbestand lebst du mit den Gegebenheiten. So, und da ist natürlich das, was wir auf einer Eurocucina sehen, ganz weit entfernt von dieser Realität. Ne?
So. Absolut,
ja. Deswegen, also wer hat Eurocucina für sich? Aber wir wollen jetzt ja auch nicht über die Eurocucina sprechen, sondern, und das finde ich das Interessante an der Küchenmeile, da werden quasi die Trends aus Mailand verkaufbar gemacht. Nicht jedes Jahr gleich.
Das ist eine schöne Formulierung, finde ich, ja.
Aber ein bisschen in die Richtung. Und das
ich habe jetzt noch mal eine Frage zu einer Zahl. Entschuldigung, Dirk. Du hast eben gesagt, 42 Millionen Haushalte und ungefähr die Hälfte Miete. Es gab immer so eine Zahl über einen dicken Daumen, dass in Deutschland, sagen wir mal, 1,2, 1,3 Millionen Küchen im Jahr verkauft werden. Ist das noch die Zahl? Ist das noch aktuell?
So viel, wie ich aus den Gesprächen erfahre, ja. Es ist ein wenig schwierig, weil keiner will eigentlich direkt eine Aussage dazu treffen. Und das heißt immer, ohne IKEA-Küchen.
Ach so,
weil die tauchen, die tauchen in keiner Statistik auf, in keiner offiziellen Branchenstatistik. Aber ja, das ist die Zahl, die in Deutschland verkauft wird, ne? 1,2, 1,3 Millionen. So, und da musst du natürlich jetzt noch mal eine Exportquote bei knapp 40%, ich glaube 42% liegt sie gerade. Dann hast du die Zahl der produzierten Küchen in Deutschland.
Ja, auch eine erhebliche Zahl, mein lieber Schwan. Gut, ja, dann denke ich mal, haben wir das ganze Thema der Messen gut umrundet. Ja, Empfehlung, wer Bock auf Küche hat, sollte da einmal im Jahr hinfahren oder alle zwei Jahre nach Mailand auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal Richtung Möbel. Was war los auf der Messe? Über welche Oberflächen hat man gesprochen? Welches Design wird sich vielleicht durchsetzen? Was gab es für Neuheiten? Und deswegen seid ihr ja da, Susanne und Dirk. Ja. Wir wollen ja auch viel von euch wissen. Sascha und ich, wir haben nicht so viel gesehen, Sascha ein bisschen mehr. Legt mal los. Was gibt's Neues?
Ja, ich würde sagen, Trends sind ja vor allem Impulse. Also als du gerade sagtest, was setzt sich durch, dachte ich mir, das sehen wir dann in ein bis zwei Jahren.
Ja.
Aber gut, was wir gesehen haben, ist das Runde. Das Runde muss in das Eckige sozusagen in der Küche. Mhm. Also runde Küchen, da nochmal ganz kurz der Rückschluss auf Mailand. Das hatten wir da schon gesehen, das haben wir auch jetzt wieder in Ostwestfalen gesehen. Habe ich ganz oft als Kücheninsel abgerundet gesehen, aber auch für die Arbeitsplatte. Und natürlich dann auch noch passend gleich Sideboard, Schrank, Regal, was auch immer, damit der Übergang da geschaffen werden kann. Also was wir in Ostwestfalen oft gesehen haben, sind Strukturfronten. Das bekommt alles ein bisschen mehr Griff, ein bisschen mehr Haptik. Beispielsweise Hecker holt das Wiener Geflecht auf die Front, das sozusagen vom alten Wiener Kaffeehausstuhl. Der klassische Tournee-Freischwingerstuhl ist dafür sehr bekannt. Der hat ein sehr schönes haptisches Geflecht, was sozusagen jetzt auf die Küchenfront wandert, was sich erfüllen kann, was sich auch optisch deutlich absetzt. Das heißt, das ist schon mal eine Besonderheit gewesen, die man sehen konnte. Andere bringen weitere Strukturen auf die Oberflächen, beispielsweise Ballerina, das bekannte Fischgrätmuster, das haben wir sonst immer im Eichenholzboden, im Parkett gesehen, das gibt's jetzt auch als Front in heller Eiche. Und Leichtküchen beispielsweise knüpft ein bisschen an die 70er Jahre an, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, tatsächlich mit so einer synthetischen Struktur. Das ist eine Melaminharzbeschichtung, ne? Die gibt's dann auch wieder in diesen erdigen Tönen, die gerade auf dem Vormarsch sind und spielt mit Strukturen, die sich aus der Oberfläche rausdrücken und reindrücken, damit man auch ein bisschen was zum Anfassen hat sozusagen in der Küche.
Dirk hat eine Anmerkung dazu.
Ja, beziehungsweise auch eine Ergänzung, die Struktur auf der Front. Da reden wir natürlich dann auch viel über die Rille. Also die vertikal gerillten Rillenfronten, ne, die waren vielleicht dieses Jahr nicht so sehr präsent. Aber grundsätzlich zumindest sagen das die Hersteller, die Rille läuft. Entweder als Furnierfront, gefräst, gepresst oder wie auch immer umgesetzt oder halt als sogenannte falsche Rille. Und das ist nämlich auch so ein Fall. Ist es ein Trend, die Rille, oder nicht? Und wer hat ihn gesetzt?
Na, sie ist noch da.
Sie ist da, ne? Und das im Sinne von mal Ross und Reiter zu nennen, klar, Leichtküchen hat das sicherlich befeuert mit, ich glaube, vor 2 Jahren war das, ne, mit der Präsentation der Bossa.
Ja, oder vor 3 Jahren, habe ich aber auch so wahrgenommen, ja.
Meine Eggersmann hat es sogar noch ein Jahr vorher schon gehabt, aber dem Leicht muss man wirklich sagen, die haben das ordentlich reingebracht und das wird halt überall. Die Rille gibt es überall, auch jetzt so ein bisschen die Fortführung, die asymmetrische Rille, also alles das, was die Susanne sagte, halt Struktur auf der Front.
Und die runden Küchen hatten wir vor 20 Jahren schon mal.
Ja.
Colani lässt grüßen, die Kugel bei Poggenpol. Erinnert ihr euch?
Ja, absolut, richtig.
Wie ein Raumschiff. Man saß da drinnen. Ich habe mir kürzlich noch mal, nämlich nach der Messe, direkt ein Foto dazu angeschaut, weil wir, der Küchenplaner ist vor 8 Jahren 50 geworden. Und da haben wir natürlich eine große Zeitreise gemacht. Und unter anderem war dann die Colani-Küche. So eine runde Küche, hast drinnen gesessen wie bei Raumschiff Enterprise, bist überall dran gekommen. Da dachte ich, okay, wunderbar, das hat sich nicht erfüllt.
Es gibt auch so Trends, die machen einfach keinen Spaß, ne? Das ist so, oder? Also die bleiben nicht im Markt, aber das ist ja, wie ich angedeutet habe. Es ist doch auch irgendwie toll, mal was anderes nur zu sehen. Ich frage mich nur bei einigen Trends, und das ist sicherlich auch bei diesen Sachen jetzt als Techniker, Wiener Geflecht auf einer Küchenfront, muss man sich auch schon überlegen, in welchem Bereich man das einsetzt. Gehört natürlich auch wieder ein bisschen Reinigungsaufwand, eventuell mehr dazu. Aber das gehört ja einfach zu den Fachleuten auch. Aber ich finde das schon toll, dass die Küche wieder ein bisschen mehr Struktur kriegt.
Ja, worauf es letztendlich einzahlt, ist natürlich die Wohnlichkeit, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Sowas lässt sich auch ganz toll dann projizieren auf Sideboards, auf Highboards. Dann kommt die Vitrine noch dazu und zack, hat man wieder die ganze Küchen- und Wohneinrichtung. Und da, das ist ja dann wiederum kein Trend. Das ist ja dann eher die Bewegung der Küche, wo die hinmarschiert, die Blickrichtung. Es wird nicht nur wohnlicher, es wird Küche und Wohnen in einem Abwasch quasi gefertigt.
Seht ihr aber auch den Trend wie ich, dass die Küche tatsächlich zumindest in den Werksausstellungen immer mehr in den Wohnraum übergeht? Also liegt es jetzt daran, dass die Hersteller zusätzlichen Umsatz generieren wollen, oder ist das jetzt eigentlich von Designern eher auch gedacht, dass der offene Wohnraum von der Küche aus einfach gestaltet wird und nicht vom Wohnraum und die Küche wird daneben gestellt? Dirk, was meinst du dazu?
In den Ausstellungen ist das auf jeden Fall zu sehen. Und der Wunsch ist natürlich völlig nachvollziehbar, mit den Typen, die da sind, mehr Räume zu bestücken. Technisch und vom Produkt ist das auch keine Schwierigkeit. Wie man das dann in den Markt kriegt, allerdings eine andere Geschichte. Weil im Studio ist es vielleicht noch möglich, dass sich ein Studiobesitzer, ein Verkäufer, der sich unheimlich gut mit einem Hersteller auskennt, dass der dann auch eine Type als Highboard plant oder so. Aber gehst du jetzt mal Richtung Großfläche, da reden wir über andere Vertriebsformen. Da sind die unterschiedlichen Abteilungen, die eine Küche, die andere Living, die haben nichts miteinander zu tun. Die sind auf verschiedenen Etagen, haben unterschiedliche Einkäufer. Und den Sprung zu machen, der ist ungleich größer. Aber ja, wir sehen es überall. Immer mehr Hersteller versuchen da ein Konzept rauszumachen. Pronorm fällt mir in diesem Jahr ein, die das gemacht haben. Und das zahlt genau auf das ein, wie Susanne das gerade ja auch schon sagte, ne? Die Küche als nicht nur als dass sie sich dem Wohnen öffnet oder Teil des Wohnens ist, sondern sie wird immer mehr zum Wohnen mit Funktion. Jedenfalls auf dem offenen Grundriss. Das heißt, da wir wohnen und kochen in einem.
Ich glaube, das funktioniert eben auch deshalb so gut, weil die Küchenmöbelhersteller so viele Modifizierungsmöglichkeiten im Angebot haben. Ne? Das können ja gerade im Preiseinstieg oder mittleren Segment einige Möbelhersteller vielleicht gar nicht bieten. Plus dem Kunden wird es so komfortabel wie möglich gemacht. Der geht ins Küchenstudio. Im besten Fall sind dort auch geschulte Einrichtungsexperten, Innenarchitektinnen. Das ist so komfortabel wie nur möglich. Und genau dahin geht die Reise letztendlich auch hin.
Sascha und ich, wir sagen immer so gerne, Küchenkauf ist Vertrauenssache. Das heißt, der Planer vor Ort macht den Unterschied. Die meisten Küchenhersteller bieten die Möglichkeit, ein Wohnmöbel zu bauen, ein Badezimmermöbel zu bauen, eine Garderobe zu bauen. Aber der Planer muss auch da Bock drauf haben.
Ne? Aber das sehe ich auch so, diese Idee von mehr als Küche noch mehr mit Leben zu füllen, weil die Zahlen aus der Corona-Zeit, die Küchenverkaufszahlen, werden dieses Niveau nicht wieder erreichen können. Da kamen Sondereffekte zusammen. So, und da bekommt halt dieses mehr als Küche zusätzlichen Charme.
Absolut, absolut. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dem Thema Messe-Neuheiten in der Form. Susanne hat angefangen, über Haptik zu sprechen. Und was ist denn farblich passiert? Oder was für Oberflächen, was für Materialien sind so vorgestellt worden? Was habt ihr da, was ist euch aufgefallen?
Genau, tatsächlich hatten wir es ja eingangs mal von den hellen, freundlichen, einladenden Farben. Mhm. Beige ist das neue Schwarz, das lässt sich definitiv so festhalten. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Grüntöne gesehen und Blautöne. Gleichzeitig hat Eichenholzoptik oder Eichenholzdekore eine neue Optik bekommen. Das war lange Zeit, als diese schweren Stahl- und Beton-Elemente in der Küche vorherrschen. Sagen wir mal beim Industrial Style zum Beispiel, da gab es so einen ganz warmen, goldgelblichen Ton vom Eichenholz, damit das abgeholt wird, damit das trotzdem einladend und wohnlich wirkt. Und den haben viele Hersteller jetzt tatsächlich gräulich gemacht. Also das hat dann so einen nordisch kühlen Einschlag. Und der passt wiederum zu hellen Möbeln sehr gut und lässt dann diese Wohnwelt trotzdem modern erscheinen und nicht einfach nur langweilig weiß. Mhm.
Also dieses Astige, habe ich auch, das astige Thema lässt so ein bisschen nach, dieses Rustikale mit Rissen in der Reproduktion, auch bei den Furnieren, das wird alles ein bisschen braver, ein bisschen feiner, ne?
Ja, ist auf jeden Fall nicht mehr so ruppig, wie es vor einigen Jahren, gerade im Zusammenhang mit dem Industrial Style zu sehen war. Also ganz eher, ja. Ne, die Dekore, die Nachbildungen, die werden eher streifig über die gesamte Front gezogen, sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen. Also alles, was diese Ruhe fördert, von der wir eingangs gesprochen haben. Ruhe und Einfachheit.
Ja, ist, glaube ich, auch wichtig. Ein Händler sagte letztens zu mir, in der Küche passiert so viel, da muss die Umgebung, die Raumumgebung besonders ruhig sein. Der hat gesagt, da bleibt immer was auf der Arbeitsplatte liegen, da kommen Gewürze, da kommen Einkäufe, irgendwas steht immer rum und das darf ja auch sein. Die Küche soll ja Zentrum des Lebens und der Abwechslung sein, aber dann muss die Wohnumgebung und die Raumumgebung der Küche besonders ruhig sein und das spielt natürlich komplett in die Hände, wie sich die Küchentrends 2025 entwickeln.
Und dabei natürlich dieses große Stichwort Natürlichkeit. Also je nach, wieder nach Budgetklasse, wirklich mit echten Materialien oder mit die so aussehen, ne, mit einer gewissen Naturnähe. Holz, Stein lässt sich inzwischen ja wirklich, wie wir gesehen haben, täuschend echt nachmachen. Das ist absolut, ganz, ganz ja. Fantastisch. Ne? Auch in dem Bereich der Arbeitsplatten haben wir es ja auch gesehen. Susanne hat das schon angeschnitten. Viel mehr Schichtstoffarbeitsplatten zu sehen. Und wenn du mal drauf fasst, die mit der Haptik, also wirklich Kompliment, was diese Unternehmen da in den letzten Jahren an Fertigungs-Know-how zugelegt haben, nochmal zugelegt haben. Mhm. Klasse. Sowohl für die Fronten, ne, was so Synchronporen anbetrifft, also wo so eine gewisse Haptik zu fühlen ist. Die Haptik zu fühlen, das ist ja auch mal eine interessante Beschreibung. Also wo du das, was du siehst, auch fühlst, das trifft es vielleicht ein bisschen näher. Und dazu passen dann halt auch noch andere natürliche Materialien, wie Linoleum zum Beispiel. Ne? Auch da gibt es halt einen Vorreiter, Sachsenküchen, ganz klar. Inzwischen gibt es weitere, auch je nach Einsatzbereich, ein hochinteressantes Material.
Ja, auch da möchte ich einen Nischenhersteller mal benennen. Jetzt mal einmal Werbung in eigener Sache. Wagner und Schönherr Massivholzprodukte. Da ist das Thema Linoleum auch schon eine ganze Weile, sag ich mal, im Angebot. Und ja, und aber man hat es noch bei mehreren Herstellern gesehen. Susanne, ist es dir noch irgendwo anders über die Füße gelaufen?
Tatsächlich ist es mir noch bei Hecker aufgefallen. Ich war sehr froh, als ich wie kann das sein? Wie kommt das zustande? Nein, ich war froh, als ich es gesehen habe. Aus dem Grund, weil Nachhaltigkeit, sind wir wieder beim Schlagwort, was die letzten Jahre eine sehr große Bedeutung gespielt hat, dieses Jahr auf den Küchenmessen, und korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, nicht so eine große Rolle gespielt hat wie die anderen Jahre. Weil Nachhaltigkeit ganz klar ein Trend ist, der uns bewegt, wenn wir gesättigt sind, wenn es uns gut geht, wenn Wohlstand vorherrscht. Und dann beschäftigen wir uns auch gern mit Nachhaltigkeit und der grünen Küche sozusagen. Aber in den Zeiten, in denen es eben dann doch mau und klamm ausschaut, da müssen wichtige Impulse her und da muss eben auch eine Idee für den Einstieg her oder andere Ideen. Und deswegen, um nochmal den Bogen zu schließen, war ich froh, als dann Linoleum als nachhaltige Front tatsächlich bei einigen Küchenherstellern doch auf dem Plan stand, weil das ein wichtiger Impuls ist. Dann letztendlich doch für die Nachhaltigkeit in der Küche.
Next 125 hat Linoleum auch eingeführt in diesem Jahr. Das nur noch zur Ergänzung.
Ich glaube in Mailand, ne?
Ja, ja. Die stellen auch alle. Next hat die Kollektionsvorstellung alle 2 Jahre und dann halt in Mailand. Mhm. Also jetzt hat erstmal in Deutschland gezeigt. Aber zu dem Thema, also Stichwort Nachhaltigkeit. Ja, also das sehe ich auch so wie Susanne. Es hat zwischendurch habe ich mich wirklich gefragt, hey, du wurdest die letzten beiden Jahre damit überall ja fast schon malträtiert, ne? Wie nachhaltig sind wir alle, dass man manchmal schon dachte, ui, das geht jetzt aber ein bisschen weit manchmal.
Ich konnte es nicht mehr hören irgendwann, muss ich sagen. Also heute wird es einfach gelebt, ne? Heute ist es selbstverständlich und es wird auch erwartet.
Ja, es ist wirklich das neue Normal geworden, über das man nicht mehr so viel reden muss auch. Und vielleicht abschließend zu diesem Thema, die Gerätehersteller, vor allen Dingen die, die sich mit dem Kühlen und dem Spülen beschäftigen, für die ist das Thema, auch wenn sie nicht jedes Mal die Glocke dazu schwingen, hochaktuell. Es ist total faszinierend, wie immer neue Effizienzrekorde realisiert werden. Also das, finde ich, ist, wenn man genau hingucken möchte, auch sehr auffällig. Also Nachhaltigkeit ist nicht weg, es wird selbstverständlicher gelebt.
Ja, und zum Thema Nachhaltigkeit möchte ich jetzt vor allem mal eine Lanze brechen für die industriell gefertigte Spanplattenküche. Dass also irgendwo immer gesagt wird, ja, die nachhaltige Küche, ich möchte eine Massivholzküche, ich möchte das alles mit ökologischen Mitteln dann gebeizt, lackiert oder wie auch immer haben. Das ist sicherlich alles gut. Aber einfach mal drüber nachdenken, dass die Spanplatte an sich heute zu teilweise 70% aus Recyclingmaterial besteht. Also wir reden da nicht von der Erstnutzung der Öko-Küche, um sie mal so zu sagen, sondern die Küche heute, so wie sie aus der industriellen Produktion kommt, ist zu großen Teilen schon eine Zweitnutzung. Also sie ist an sich schon sehr nachhaltig. Das ist vielleicht auch was, was vielen im Handel gar nicht bewusst ist, dass diese Nachhaltigkeit schon seit Jahren gelebt und genau wie Dirk, wie du sagtest, ja, ich möchte effizient arbeiten und Abfallvermeidung oder eben Wiederverwertung von alten Holzresten zu einem hochwertigen Industrieprodukt, nämlich einer Spanplatte, ist per se nichts Schlechtes.
Ich glaube, das Problem ist, dass Nachhaltigkeit einfach nicht sexy ist. Es ist als Verkaufsargument in diesen Tagen schwierig anzubringen. Nichtsdestotrotz habt ihr natürlich recht, dass es super wichtig ist. Gar kein
Nachhaltigkeit
Thema.
Muss man sich leisten können. Ganz einfacher Richtig. Strich. Ganz Viel einfacher Strich
sexier drunter. Ist das Thema Anti-Fingerprint.
Yes.
Unser Lieblingsthema, Sascha. Ne, wir sagen ja immer, Anti-Fingerprint ist nicht selbstreinigend. Dazu haben wir eine ganze Folge gemacht. Das ist im Übrigen eine der Folgen, die dieses Jahr sehr, sehr dynamisch läuft. Also wer das noch nicht gehört hat, soll da gern mal reinhören. Wie habt ihr das dieses Jahr wahrgenommen? War das noch ein Thema? Kam da was Neues? Wird da noch drauf rumgeritten auf dem Thema Anti-Fingerprint?
Ich habe so wahrgenommen, dass Anti-Fingerprint tatsächlich mittlerweile ein Selbstläufer ist. Also das ist für mich die Selbstverständlichkeit, die Kundinnen und Kunden voraussetzen, die Hersteller auch fast noch nicht mal extra benennen, weil es dazu gehört.
Also ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe eben gesagt, für uns sehr, sehr wichtig, Anti-Fingerprint. Der Verkäufer, der Vertrieb ist hier ganz klar gefordert, den endgebrauchenden Küchenliebenden aufzuklären. Ihr müsst den Menschen, die da eine Küche kaufen, erklären, wie man mit dem Material umgeht. Die Oberflächen sind super, wirklich ohne jeden Zweifel, aber ihr müsst genau erklären, wie man das Material reinigt. Dazu gibt's nur eine Folge, Reinigung matter Oberflächen. So, das war das Wort zum Sonntag. Sascha, wie hast du warst ja auch auf der Messe unterwegs, dieses ganze Thema Schubkästen, was ist da dieses Jahr passiert? Ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr Unterflur-Schubkästen, Unterflurführungen sich durchgesetzt haben, kann man glaube ich sagen. Und ich würde gerne für dich die Klugscheißer-Glocke läuten lassen. Liebe Sophia, hau die Glocke. Vielleicht kann Sascha mal erklären, was das überhaupt ist.
Ja, ich darf immer das machen, auf das ich weder vorbereitet bin, aber natürlich kriegen wir es hin. Also für jetzt die Küchennutzer, die Standardschubkästen, die ihr so alle kennt, die haben an der Seite zwei Zargen und in diesen Zargen läuft die Schiene. Das ist so der Klassiker, daraus hat sich mal der Schubkasten an sich in der Küche entwickelt.
Früher die Zargen sind die Blechwände außen,
diese Seiten des Schubkastens, genau. Früher waren das nur so eine kleine Rollschubführung, hieß das ganz früher mal, das waren diese Dinger, die man so leicht nach oben aushängen konnte auch. Mhm. Und daraus entwickelt haben sich dann die modernen Auszüge, so wie wir sie jetzt eigentlich standardmäßig seit, ich würde jetzt mal sagen, 25 Jahren ungefähr kennen. Das waren dann Stahl, Aluminium, Edelstahlzargen mit eben diesen innenliegenden Schienen. Und bereits seit vielen Jahren gibt es die sogenannten Unterflurauszüge. Das heißt, ganz einfach erklärt, der Schubkasten an sich oder der Auszug hat die volle Schrankbreite und die Technik liegt drunter.
Unter dem Boden.
Unter dem Boden dieses Schubkastens oder Auszugs hat natürlich den Vorteil, dass ich die volle Schrankbreite nutzen kann. Diese Zargen an der Seite, die können natürlich viel schmaler werden. Und ich sag jetzt mal im High-End, im Designbereich ist das schon länger Standard. Seit einigen Jahren oder bei vielen Herstellern auch schon gegen Mehrpreis seit einigen Jahren lieferbar. Ich nenne jetzt mal wieder den Leicht, der hatte da so beide Varianten mal im Angebot. Ist natürlich ein gigantischer Aufwand, beide Dinger zu fahren. Ich brauche da unterschiedliche Bohrbilder in der Produktion und so weiter. Mhm. Wenn ich dann jetzt sehe, dass eine Firma Hecker umgestellt hat im Systemat-System auf den Unterflurauszug.
Optional, nicht umgestellt.
Optional, Entschuldigung. Ich glaube aber, den größten Schub wird dieser Technik natürlich die Umstellung des Schubkastenauszugssystems beim Marktführer Nobilia geben. Denn wenn der Marktführer mit irgendwas um die 30% Marktanteil das umstellt, dann bringt er damit einen solchen Druck in den Markt, dass irgendwann wir sicherlich nur noch von diesen Unterflurauszügen reden werden, zumindest ab einem gewissen Preisniveau. Davon müssen wir ausgehen. Haben wir allerdings auch aus meiner Sicht einige kleine Nachteile, die Unterflurauszüge. Zum Beispiel der obere Schubkasten bei gleicher Bauhöhe hat eine geringere Nutzhöhe, weil ich ja etwas Platz darunter brauche für die Technik. Also man kann gerne mal den Zollstock nehmen. Es ist da gegebenenfalls etwas weniger Platz und deswegen jetzt nochmal mein Aufruf an die Küchenplaner. Denkt drüber nach, vielleicht dann auch mal wieder an den guten alten Innenschubkasten zu denken, dass jeder in seiner Küche auch die Schöpfkellen anständig los wird. Denn ich habe es bei einigen nachgemessen, da waren es 15 mm ungefähr. Technik erledigt.
Und das ist in diesem Jahr nämlich auch sehr sichtbar, dass sich unglaublich viele Hersteller den Unterschrank angenommen haben. Ne, das fängt an mit dieser kompletten Interieurumstellung bei Nobilia, die ja nicht nur ein neues Schubkastensystem eingeführt haben, sondern im Grunde genommen alles auf links gezogen haben. Also von Furnier bis Kunststoff kriegst du im Innendekor alles, beziehungsweise in der Innenausstattung, alles neu. Aber auch auffällig zwei Hersteller, konkret Hecker und Ballerina, haben halt den etwas tieferen Korpus, also die 61er Korpustiefe für die 65 cm Arbeitsplatte als Option ohne Mehrpreis mit reingenommen.
Absolut, ja.
So, und ich meine, jeder, der sich mit Losgröße 1 beschäftigt als Hersteller, macht das so oder so. Der macht jedes Maß. Aber ist natürlich doch nochmal bedeutsam, wenn das ein Standard ist, der geplant werden kann, der sich dann auch immer auf die Kosten auswirkt.
Zum Thema Unterflurschubkasten möchte ich nur eins dazu sagen. Das ist, ich sag mal, bei einigen Herstellern ist das eine Option. Die meisten Hersteller im wertigeren Bereich haben mittlerweile die Möglichkeit, diesen Unterflurschubkasten auch abzubilden. Das ist, da kann man jetzt drüber reden, wie man möchte, das ist erstmal optisch geil. Punkt. Und es ist aus meiner Sicht eine emotionale Entscheidung zu sagen, ich wähle diesen Unterflurschubkasten, das Ding gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Technisch Sascha, du bist der Techniker. Technisch gibt's keinen guten Grund für einen Unterflussschubkasten. Es ist eine emotionale Entscheidung. Und wenn es dann, ich sag mal, beim Nobilia ohne Mehrpreis sowieso dabei ist, der neue Standard, bei anderen Herstellern ist es wählbar. Ja, da haben wir alle Möglichkeiten, ne? Dann ist es auch kein finanzieller Aufwand mehr.
Mhm. Ja, also es ist die Aussage oder die Hersteller sagen, es sei der Verbraucherwunsch, dass man einfach mehr Nutzbreite im Auszug bekommt. Eben zugunsten des Preises, dass eine eventuell ganz geringere Höheneinschränkung da ist. Aber c'est la vie. Also ich bin da relativ emotionslos. Ich lebe seit 20 Jahren mit der normalen Zarge und komme gut damit zurecht.
Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit, damit zu überleben, recht hoch ist. Aber es gibt nicht, aber es gibt ja einen Grund, warum sich, glaube ich, so viele Hersteller mit diesem Thema Unterschrank beschäftigen, weil da geht es nämlich wirklich um Stauraumnutzung. Also nicht nur mehr Tiefe, sondern halt viele Hersteller haben auch ihr Sortiment durch mehrere Standardhöhen nochmal ergänzt, was einfach leichter zu planen ist, kostenoptimierter zu planen ist, immer mit dem Ziel auch, dieses Stauraumangebot im Unterschrank zu erhöhen, weil das ist ja, finde ich, auch eine andere Wahrnehmung, vielleicht auch sogar ein Trend, in manchen Bereichen, dass so ohne Oberschränke geplant wird.
Die Anzahl der Oberschränke geht kontinuierlich seit 15 Jahren zurück. Mhm. Der Anteil oder das Verhältnis Oberschrank zu Unterschränken, das kann der Girard auch bestätigen, das könnt ihr auch aus eurer EDV rausziehen, das ist einfach so. Also ich würde mal sagen, die Hälfte aller Küchen, die hat heute gar keine Oberschränke mehr. Ich habe auch keinen Oberschrank in meiner Küche, was soll ich auch damit? Dass ich will den Platz unten haben, ne? Das ist so, also deswegen finde ich es gut.
Und da musst du halt zu sehen, Stauraum brauchst du trotzdem. Natürlich kann das auch die Hochschrankzeile sein, überhaupt keine Frage. Und wo wir jetzt schon bei der Möbeltechnik sind, sind sogenannte Einschubtüren natürlich auch ein großes Thema. Also da, wo, wenn die Tür aufgeschoben wird, sie in eine seitliche Wange hineingeschoben wird, dass sie nicht mehr im Weg steht. Die Funktion ist frei und offen. Und wenn sie nicht mehr gebraucht wird, wird sie aus der Wange herausgezogen und die geschlossene Fläche gemacht. Das ist sicherlich mehr ein Premium-Thema. Aber auch ganz klar in diesen Bereichen immer häufiger zu sehen, und immer häufiger umgesetzt.
Es gibt keine Werksausstellung, die ich besucht habe, wo das nicht gezeigt wurde. Ganz, ganz klare Sache. Das Einzige, mir graut ist davor, wenn mit diesen Dingern irgendwann mal was sein sollte.
Das muss, darf du die ich Gutachten jetzt auch, schreiben.
Das darf ich jetzt auch aus Technikersicht sagen. Also man hat die Berichte an mich waren, das wird alles top ausgeliefert, das funktioniert alles, wenn es neu ist. Es gibt's jetzt auch schon einige Jahre, aber keiner weiß, was in 15 Jahren ist, ob das jemals mal wieder jemand justiert kriegt, wenn es mal herausgefallen ist oder so. Das ist bei diesen Dingen immer ein bisschen meine Angst. Muss ich aber ja nicht erfüllen.
Liebe Susanne,
lieber
wir sprechen die ganze Zeit über Möbel und Farben und so weiter. Gab es bei den Geräten auch was Neues zu erzählen oder ist da nichts passiert?
Doch, die feuern auch auf allen Kanälen tatsächlich, die Gerätehersteller. Das sind vor allem die mattschwarzen Kochfelder, die ein ganz großer Trend für 2025 sind. Jetzt muss man sich erstmal einen Schritt zurücknehmen und denken, matt, das kennt man aus der Küche schon seit sehr vielen Jahren. Dementsprechend ist die Gerätebranche fast schon einen Ticken spät dran. Natürlich ist das Thema auch dort nicht ganz neu, aber jetzt gibt's die neue Oberflächenbeschichtung mit einer sehr feinkörnigen matten Oberfläche und die verspricht tatsächlich enorm pflegeleicht zu sein, enorm kratzfest und widerstandsfähig. Und man muss sagen, da ist auch so ein bisschen Bewegung reingekommen, nachdem letztes Jahr das schon gezeigt wurde von Miele oder von AEG. Und dieses Jahr hat dann die BSH nachgezogen, Bora hat nachgezogen und selbst bei Elika gibt's das jetzt mittlerweile. Also dementsprechend flächendeckende Verfügbarkeit. Sicherlich auch dem geschuldet, dass das nachgefragt ist. Wir werden sehen, wie sich das dann festsetzt. Sascha hatte vorhin mal die Autoindustrie angesprochen, an der sich die Küchenmöbelbranche gern mal orientiert. Da hat man ja diesen Mattentrend auch gesehen, der kam und ging und blieb nicht wirklich. Genau. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie es in der Küchenbranche ist. Aber so grundsätzlich ist das nicht nur ein optisches Thema, sondern glaube ich auch wieder dem Aspekt geschuldet, mach's so einfach wie möglich. Und alles, was pflegeleichter und convenient ist, hilft auch den Leuten im Alltag und dementsprechend dürfte das in der Küche dann doch mehr Erfolg haben.
Also alle, die sich so ein bisschen mit Multimedia oder Social Media beschäftigen und Küche abonniert haben, die haben wahrscheinlich im letzten Jahr permanent irgendwelche Videos gesehen, ein mattes Kochfeld, Zucker drauf und dann schubbert da einer mit dem Topf hin und her und dann war es auf einmal Puderzucker. Also Fakt ist, dass Kristalle eine normale glänzende Oberfläche verkratzen können. Und das ist jetzt eben die Antwort der Industrie, dass es eben nicht mehr der Fall ist, ne?
Ergänzen möchte ich aber noch, dass diese matten Kochflächen zwar sehr viel unempfindlicher gegen Kratzer sind, aber nicht gleichzusetzen sind mit diesen speziellen Oberflächenbeschichtungen, die wir zum Beispiel von Schott Ceran mit der Miradur-Oberfläche kennen. Die ist auf der Härteskala nochmal deutlich höher anzusiedeln.
Die ist weiterhin glänzend auch, diese Miradur-Oberfläche. Ja. Ne?
Mhm. Ja, und es sind nicht alles Beschichtungen. Aber das ist ja technisch jetzt nur mal so als Anmerkung. Es ist nicht zwingend eine Beschichtung. Einige, ich sag jetzt mal, bearbeiten das Glas auch nach der Fertigung nach, um es mal so zu sagen. Mhm. Ich sag jetzt mal völlig unfachmännisch Sandstrahlen, damit die Hörer sich das so ungefähr vorstellen können. Also es ist nicht immer eine Beschichtung, da macht auch jeder ein anderes Verfahren. Aber genau wie Dirk sagt, sie sollen robuster sein, das ist korrekt, aber an diese Miradur-Beschichtung, denn die hat auch einen erheblichen Mehrpreis zufolge, weil das Glas einfach teurer ist. Mhm.
Was gab es denn so im Bereich der Backöfen? Gab es da neue Farben? Gab es da technisch irgendwas zu erzählen oder?
Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man mit der Optik weitermachen. Wir hatten vorhin das Thema Upgrade im Einstieg und genau das Einstiegssegment wird jetzt vorrangig von allen Herstellern bedient. Und da gibt es tatsächlich jetzt auch so ein All-Black-Design, was besonders hochwertig wirkt, auch schon mal für einen schmalen Taler zu haben. Schwarz ist generell immer noch die vorherrschende Farbe. Jetzt hat Miele ein Pearl Beige rausgebracht. Auch das ist eine sehr schöne, sanfte Farbe, die natürlich diesen Wohntrend ergänzt mit den helleren Farben. Auch so ein
Sandfarbton. Ton,
es ist so ein Perlensandton, aber es ist jetzt wahrscheinlich etwas, was eher eine Nische-Anwendung findet und schwarz bleibt da einfach vorherrschend. Aber dieses Upgrade, das ist tatsächlich nicht nur optischer Natur, sondern auch technischer Natur bei den Einbaugeräten. Zum Beispiel bekommen relativ viele Backöfen die Airfry-Funktion um die Ohren gehauen, also die Frittierfunktion im Backofen. Eigentlich relativ simpel und bis jetzt noch sträflich vernachlässigt von den Geräteherstellern. Bislang braucht man da ja ein extra Gerät, das hat dann die Arbeitsplatte vollgestellt, das war fettig heiß und hat gespritzt und jetzt lässt sich das immer öfter im Backofen auch realisieren. Und die Funktion tatsächlich wandert auch zunehmend in die Preiseinstiegsgeräte. Mhm. Hat man dann ein extra Blech dazu, kann man knusprig und einigermaßen fettarm frittieren. Und das hat, glaube ich, relativ viel Potenzial, genauso wie Kochen und Backen mit Dampf. Auch da die Dampfzugabe wandert immer öfter in die Preiseinstiegsgeräte, weil es einfach auch nachgefragt ist und weil natürlich Kochen generell gesünder, abwechslungsreicher und variantenreicher gemacht werden soll.
Und das Kombigerät mit Mikrowelle ist nach wie vor da und ich habe das letztens witzigerweise mal bei Freunden ausprobiert. Wir haben zwei Lasagnen zubereitet, wir hatten zwei Backöfen zur Verfügung. Der eine Backofen war herkömmlich, der andere hatte diese Mikrowellenfunktion. Der Ofen mit der Mikrowelle war 20 Minuten vorher fertig. Das Ergebnis war ziemlich identisch, muss ich sagen. Also auch, wer da die Unterstützung mit nutzt, coole Sache. Wenn die Zeit ein bisschen knapp ist, super.
Ich glaube, Angebote gibt's immer viele. Die Frage ist, was die Leute dann nutzen. Ne? Also wenn man sich so ein bisschen umhört, sowohl bei den Leuten selbst als auch im Handel, dann heißt es immer, das ist ein bisschen wie bei der Waschmaschine. Der beste Waschgang ist pflegeleicht und die anderen werden kaum ausgeschöpft. Das ist beim Geschirrspüler so, der Automatikmodus. Und das ist beim Backofen tatsächlich auch die gängige Einstellung, die man immer vornimmt. Ich glaube, Abhilfe könnte da tatsächlich das nächste große Thema schaffen. Das ist dann die künstliche Intelligenz, die wir überall sehen. Also das ist wirklich was nicht nur das Kochen, Backen mal auf ein nächstes Level hebt, sondern auch wirklich so einfach wie möglich funktionieren soll. Am besten noch per Sprachsteuerung oder auf einen Fingertipp am Handy hin. Und dann legt das los, das Gerät. Ja, die KI im Backofen scannt die Gerichte sozusagen und lädt das dann hoch in eine App, die dazugehörig geliefert wird vom Hersteller. Und da kann ich mir wirklich in Echtzeit natürlich, wenn ich auf dem Sofa sitze, ganz bequem angucken, was da gerade bei mir brutzelt im Backofen. Ich kann einen Bräunungssensor aktivieren, der mir Bescheid gibt, wann mein Fleisch oder mein Gericht, meine Pizza genauso dann fertig ist, wie sie sein soll. Und diese Kamera bewirkt auch, dass zukünftige Gerichte automatisch erkannt werden. Also ich schiebe irgendwas in den Garraum rein. Bislang werden um die 80 Gerichte erkannt und dann legt der Backofen direkt los. Also wenn ich das bestätige, genau, das ist ein Brokkoli, den ich eingeschoben habe, oder ein Fisch, da kann ich noch entscheiden, wird der jetzt gedünstet, wird er gegrillt, was auch immer. Schlägt mir auch verschiedene Zubereitungsarten vor und dann drücke ich aufs Knöpfchen und dann wird automatisch die richtige Zeit, Heizart und ja, Temperatur eingestellt und dann geht's los. Und das ist, glaube ich, auch für Hobbyköche oder Laien zukünftig eine große Erleichterung und spart auch immens viel Zeit.
Ich vermute mal, dass sich der ein oder andere an dieser Stelle fragt, wofür brauche ich sowas, dass so ein Ofen mein Gericht erkennt. Das kann ich mit drei Fingertapser auch hinkriegen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine wichtige oder eine interessante Sache, weil es der Start in eine KI ist. Das ist so ähnlich wie damals mit der Kühlschrankkamera. Ne, da teilte sich ja die Welt. Die einen, die das nur klasse fanden, und die anderen, die gesagt haben, um Gottes Willen, wofür brauche ich eine Kamera im Kühlschrank? Nein, solche Dinge müssen am Anfang ausprobiert werden. Also irgendwo mit musst du anfangen. Ne? Immer auf die Gefahr, dass die eine Hälfte sagt, Spielerei braucht kein Mensch. Auf der Ebene entwickeln sich die Dinge weiter. Und wenn du siehst, was mit KI, in welcher Windeseile da Entwicklungen stattfinden, ich glaube, da können wir noch alle sehr, sehr gespannt sein. Und im Zusammenhang damit nämlich auch eine andere Beobachtung, dass an den Öfen und inzwischen auch an den Kochfeldern die Bediendisplays immer größer werden. Das sind TFT- oder LCD-Displays, teilweise wie bei Samsung gesehen. Da wird 1:1 das Android-Smartphone gespiegelt. Ne, dass du sämtliche Funktionen hast, ob du die jetzt über Smartphone steuerst oder halt direkt am Kochfeld. Also das ist wirklich faszinierend.
Ja, wahrscheinlich wird am Ende des Tages die künstliche Intelligenz unser Ernährungsberater, unser Kochberater, vielleicht sogar der Weight Watcher am Kühlschrank, wenn wir das wollen, wenn wir das zulassen. Man kann ja heutzutage schon sich Rezepte ziehen und mit Hilfe der künstlichen Intelligenz auch die eigenen Ernährungsvorlieben abändern lassen. Habe ich Unverträglichkeiten, möchte ich mich vegan ernähren oder muss es jetzt dann mal Anfang Januar auch ohne Zucker gehen? Da kann man sich ja alles abändern lassen und dann an den Backofen schicken. Ob man dann hinterher glücklicher ist, weiß ich nicht, aber grundsätzlich.
Es kann ja nicht mehr lange dauern, dass der Backofen uns auch am Gesicht erkennt. Also ich habe gehört, da ist auch schon was in der Pipeline, dass wenn du vor das Gerät trittst, dass der sagt, okay, Gérard steht da, jetzt gibt's Schweinsbraten.
TK-Pizza wie immer.
TK-Pizza wie immer.
Der sagt dann, du schon wieder, lass mal lieber, ich mach selbst gleich.
Ja, genau. Du hast genug gegessen, geh.
Der macht ein Foto vom Ranzen und sagt dir dann gleich, jetzt gibt's nur Brokkoli heute Mittag, ne? Mein Kommentar dazu ist dann immer, ich bin zu alt für den Scheiß. Ich habe auch keinen Bock drauf. Also ich liebe mal Automatikprogramme in diesen Backöfen. Die finde ich an sich gut, weil sie einfach mal so, dann hast du auch so Garzeiten, die man nicht im Kopf hat. Aber diese KI wird bei mir keinen Einzug halten. Aber das, ich bin natürlich mittlerweile ja auch fast schon ein alter Sack. Mir macht einfach auch Kochen Spaß. Kochen ist für mich Kommunikation. Kochen ist auch so ein bisschen Handwerk. Eine Kamera im Backofen fände ich gut. Dann könnte ich ja auf dem Sofa sitzen und sagen, okay, jetzt ist genau der Punkt, dass es raus muss. Das ist natürlich so, speziell wenn man was übergrillt, ne, dann musst du immer daneben stehen. Aber der Rest wäre jetzt nichts für mich. Und ich habe mal so ein bisschen bei Bosch auf dem Stand, da haben die so eine große Ecke gehabt mit KI, wo sie es da erklärt haben und hab so ein bisschen Mäuschen gespielt. Und es ist wirklich 50-50 und hat auch nicht zwingend was mit dem Alter zu tun. Also es gibt natürlich sehr technikaffine, mittelalte Leute wie uns oder auch eben, ich sag jetzt mal, Halbtechnikverweigerer im Millennials-Alter. Einfach mal schauen, wohin die Reise da geht. Vielleicht ist es nachher ja auch, dass es nicht alles vorgegeben ist, sondern es soll uns einen netten Hinweis geben. Dann finde ich die KI gut.
Und Dirk, sich vor allen Dingen dafür offen halten, was sich daraus entwickeln kann, ne? Wie ich gerade schon kurz angedeutet habe. Ne?
Ja.
Am Anfang hat sich auch jeder gefragt, oh Gott, warum soll ich denn meine Hausgeräte ans Internet bringen? Wofür? Ja, zum Beispiel für den Servicefall, dass ich einen Kundendiensttechniker von außen draufschalten kann, schaut, da liegt das Problem, ist vielleicht sogar softwareseitig schon zu beheben oder genau zu wissen, womit ich dort zum Kunden hinfahren muss. total kostenersparend.
Oder es liegt ein Bedienfehler vor, ne?
Oder das.
Der Klassiker. Spart immens. Ne?
Also ich habe da keine Angst vor, kann ich mal sagen. Ich kaufe auch bei Amazon, es tut mir leid, es ist aber so. Hab keine Angst vor diesen Geräten. Fakt ist, da bin ich überzeugt davon, die werden in den nächsten Jahren erstmal Daten sammeln. Wie wird so eine Pizza, wie ist der ideale Bräunungszustand, wenn wir jetzt bei der Tiefkühlpizza sind, lieber Sascha? Was für ein Programm wird beim Geschirrspüler gewählt? Welches Programm wird bei der Waschmaschine gewählt? Idealerweise sollen wir alle die Eco-Programme wählen, aber die Realität sieht anders aus. Also Fakt ist, die Hersteller werden immens Daten sammeln und daraus wird auch sicherlich was Gutes entstehen. Ob es Energieeffizienz ist oder ob es am Ende Gerichte sind, die man damit zubereiten kann.
Amen.
Dann lass uns doch noch ein wenig handfester, nämlich real existierend werden. Und das ist das großformatige Kühlen mit XL- und XXL-Geräten. Die kamen ja im letzten Jahr, wurden die ja erstmals präsentiert. Und einfach mal zur Einordnung nochmal, eine normale Kühl-Gefrier-Kombination hat, man spricht von der 178er Nische, also eine Gerätehöhe von 178 Zentimetern bei dieser Möbelbreite für den Möbelschrank 60 Zentimeter.
Genau.
Das XL-Gerät hat eine Höhe von 194 Zentimetern, auch für den 60er Schrank, und XL auch wieder 194 in der Höhe für den 75 Zentimeter breiten Schrank. Die Geräte selber sind dann meistens so um die 71, aber halt für diese Nische. So, und weil wir uns ja gerade auch schon über das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz unterhalten haben, da fragt man sich, wie passen solche Geräte denn in die Zeit? Und ich habe mir da mal von einem Hersteller die Referenzwerte kommen lassen. Also die 178er Standardgerät mit dem XL und XXL-Gerät verglichen und habe festgestellt, dass bei dem XL-Gerät bekommst du 30 Liter mehr Stauraumvolumen und das erkaufst du dir im Jahr mit 13,60 Euro für Strom. Das sind 3,7 Cent am Tag. Und beim XXL-Gerät bekommst du sogar 122 Liter mehr Volumen. Das sind dann 382 im Vergleich zu den 260 vom Standard. Mhm. Und das kostet im Jahr 21,60 Euro mehr. Das sind also 5,9 Cent am Tag.
Und dann vielleicht nochmal kombiniert mit einer hoffentlich dann geringeren Lebensmittelverschwendung, sollte sich das amortisieren. Also das ist auch das, was ich immer schon, auch früher schon im Verkauf Kunden gesagt habe. Der Kühlschrank kann nicht groß genug sein. Dieses geringe Mehr an Energieverbrauch ist A, ein Komfortgewinn und natürlich auch schnell mal das Essen, das jetzt übrig geblieben ist. Du hast immer Platz, das muss nicht irgendwo rumstehen. Also guter Hinweis von dir, Dirk.
Eine sehr wertvolle Information, ja.
Ja, ist auf jeden Fall etwas, was jetzt nicht so den Rahmen sprengt.
Absolut. So, wie sieht's denn aus? Dirk, ich glaube, du hast das vorhin erzählt oder Susanne, müsst ihr nochmal. Wassersysteme. Es gibt ja verschiedene Wasserhähne. Also ich konnte mir damals, als ich anfing, Küchen zu verkaufen, nicht vorstellen, dass irgendwann mal jemand mehr als 500 Euro für einen Wasserhahn ausgibt. Damals waren es noch D-Mark, aber heute sind das ja Beträge, mein lieber Schwan. Was ist da denn los?
Die Wassersysteme sind auf jeden Fall stark auf dem Vormarsch. Also wir kennen ja alle den Pionier auf diesem Gebiet, Quoker. Sagt ihr eigentlich Quoker oder Quoker?
Ich sag Quoker. Wie K, ja, K mit O sozusagen.
Ich sag Quoker.
Oder Quoker, ja.
Der hat sicherlich seit Jahrzehnten den Markt bereitet. Das heißt wirklich diese All-in-One-Lösung, wo alles gemacht wird, bis hin zu real kochend Wasser, also nicht unterhalb von 100 Grad, sondern wirklich oberhalb. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied, weil es die Technik ganz anders beansprucht. Aber in diese Klasse sind inzwischen ja zahlreiche Firmen reingestoßen. Prominent ganz sicherlich im Moment Blanco, Franke, aber auch andere.
Jesse zum Beispiel, da kriegst du sogar eine Kaffeekapsel mit rein, ne, in das System.
Und das ist ja nicht nur einfach mal diese, ja auch es einfach zu machen, was wir gerade hatten, so als verbindendes Element in der Küche gerade, sondern da haben die Hersteller natürlich auch nochmal andere Ideen zu. Verbunden damit zum Beispiel bei Blanco und Franke zum Beispiel ist eine App-Steuerung und auch eine Anbindung an den eigenen Shop, wo dann halt auch Verbrauchsmaterialien direkt nachgeordert werden können. Und da gibt es eine ganz klare Aussage, wir wollen nicht nur einmal ein Produkt verkaufen, sondern wollen den Kunden in seiner gesamten Nutzungsdauer begleiten. Und das ist natürlich ein deutlich ausgeweitetes Geschäftsmodell. Und das ist auf jeden Fall zu sehen und ganz allgemein Multifunktionsarmaturen, die müssen nicht alles können, sondern einfach reine Filterarmaturen zum Beispiel, wo die Sachen nur gefiltert oder nur gefiltert und gesprudelt werden.
Ich glaube, die Bandbreite ist einfach total schön bei diesem Thema, ne? Also du wirst als Endkunde oder Endkundin ein guter Gastgeber. Du kannst dieses sprudelnde, kochende, stille, gefilterte, gekühlte, was auch immer ich jetzt noch vergessen habe, Wasser anbieten. Und du kannst es zukünftig auch mit 70 Grad für den richtigen Tee oder mit 80 Grad oder für das Wasserbad, was ich benötige, wenn ich die Schokolade schmelzen will, wenn dafür nicht schon der Kochfeldhersteller die richtige Temperatur anbietet. Also das ist einfach, diese Bandbreite ist, glaube ich, wirklich was, was einen riesengroßen Mehrwert in der Alltagsküche bringt und ein Thema, was uns nie wieder verlassen wird.
Ich glaube, es ist falsch, jetzt anzufangen, ich sag mal, zu rechnen, was kostet eine Kiste Wasser und wann amortisiert sich diese Armatur. Ich glaube, man muss diesen gesamten Komfort gewinnen, das muss man auch mitnehmen. Und das macht ja Spaß durchaus. So was, guter Gastgeber ist eigentlich ein schönes Thema. Ja, absolut.
Also ich habe so eine Sprudelanlage nur aus einem Grund, seit es dieses elendige Dosenpfand gibt. Ich habe keinen Bock an diesen stinkenden, klebrigen Pfandautomaten zu
spielen. Ja, das ist auch ein Argument.
Ich finde das so eklig. Also ich kaufe wieder Glas oder eben das gesprudelte Wasser zu Hause und das gekühlte Wasser selbst. Es ist doch, und ich meine, auch dieses Plastikzeug ist ja auch wirklich null nachhaltig in irgendeiner Art und Weise.
Aber letztendlich ist es auch eine optische Frage, ne? Ich habe auf der Küchenarbeitsplatte nicht mehr den Wassersprudler stehen, ich habe nicht mehr den Wasserkocher stehen, ich habe mehr Platz zum Schneiden, Vorbereiten und nicht diese kleinen teiligen Geräte, die sowieso verstauben, verharzen durch den Küchenalltag. Also das ist tatsächlich ein großer Mehrwert auch in der Hinsicht.
Eine ganz kurze Ergänzung von mir. Mein Spruch ist immer, diese Kochen-Wassergeräte, das ist genau das gleiche wie ein iPad. Das vermisst du erst, wenn du es nicht mehr hast. Also kein Mensch braucht wirklich dieses Kochen-Wassergerät. Aber wenn man es hat, entdeckt man Möglichkeiten, es zu nutzen. Und ähnlich ist das, ich habe das iPad gesagt, aber Tablet nennen wir es dann mal so. Da ist es ja auch ähnlich. Ich habe auch früher gedacht, was soll ich mit dem Tablet? Ich habe doch einen PC. Ja, irgendwie liegt es jetzt im Wohnzimmer und man hat es trotzdem auch in der Freizeit. Ne?
Dirk? Ich möchte natürlich nicht der Spielverderber sein, aber der Vollständigkeit halber sollten wir auch sagen, für solch ein Wassersystem kaufen manche eine ganze Küche. Also das hat seinen Preis.
Also ab 2,5 würde ich mal sagen, fängt sowas überhaupt erst an.
Also das ist ein
vollständiges System. Das ist klar,
sagen, ja, vollkommen richtig. Weil immer wieder so dieser Klammer zum Anfang hin, ne, für wen eigentlich, ne, für welche Budgetklasse, sicherlich nicht für jeden.
Ja, und wir brauchen auch nicht darüber reden, dass sich dieses Gerät, wenn wir jetzt nur gesprudeltes Wasser rechnen würden, so alt werden wir oder das Gerät nicht, dass es sich jemals amortisiert. Das ist ein reiner Komfortartikel. So ehrlich darf man auch sein. Vollkommen klar.
Und trotzdem gehört natürlich auch noch die Frage der Optik am Wasserplatz, ne? Und da ist eigentlich nach wie vor, also da, wo es beim Möbel immer heller wird, bleibt es eigentlich weitgehend schwarz, gerade bei den Armaturen. War die übereinstimmende Aussage von mehreren Leuten, die ich befragt habe, schwarz ist der große Renner. Volledelstahl, allerdings auch ein Thema. Passt auch gut in diesem skandinavischen Design zu den etwas helleren, erdigen, gemütlichen Farben. Und ja gut, dann gibt es natürlich noch ganz viele Spielarten, ne? PVD-Beschichtungen mit Metallic-Tönen oder der branchenbekannte Hersteller, wir haben so viele Namen heute schon genannt, da können wir jetzt Schock auch noch sagen, ne, die immer wieder Farbe reinbringen, jetzt auch wieder zwei sehr markante Farben. Und dann haben wir das Thema Materialität natürlich. Ne, wir sprechen viel von natürlichen Materialien oder naturnahen. Ja, der eine ist mehr Edelstahl-Fan, der andere mehr ein Keramik-Fan. Da kriegst du natürlich diese Materialehrlichkeit am besten transportiert.
Ja, Mensch, dann haben wir die Küche doch, ich sag mal, in groben Zügen sehr schön umrundet, ein paar Neuigkeiten, vielleicht Trends benannt, die wir in den nächsten Jahren weitersehen werden. Also wie schon gesagt, vielleicht machen wir dann, oder vielleicht sogar sehr bestimmt, nächstes Jahr ein Update dazu, schauen wir mal. Ja, das war ein kleiner Überblick und wirklich nur ein kleiner Überblick der Neuheiten. Wir haben das ganze Thema wahrscheinlich nur oberflächlich angekratzt. Viele Highlights haben wir besprochen und ja, was soll man sagen? Ihr lieben Küchensuchenden, geht raus und fragt nach den Neuheiten. Macht es euch zu Hause schön und aktuell werden sehr viele neue Musterküchen platziert. Da gibt's viel zu sehen. Es sind natürlich auch viele Schnäppchen da draußen, weil alte Musterküchen müssen raus, ja. An die Hersteller, wir können natürlich in dieser Folge, dafür ist die Zeit dann doch wieder zu kurz, nicht über jede Neuheit sprechen und über jeden Hersteller sprechen. Sprecht uns gerne an, wir machen dann gegebenenfalls auch gerne eine Sonderfolge mit euch. Für alle Küchenprofis, wenn ihr euch noch umfangreicher informieren wollt, lest die bekannten Fachzeitschriften der Branche. Diese Fachzeitschriften, die erscheinen jetzt in den nächsten Tagen, teilweise sind sie schon verfügbar. Und schaut mal in den Shownotes, da haben wir natürlich den Küchenplaner und die Möbelkultur entsprechend verlinkt. Ich würde jetzt gerne, ich sag mal, etwas persönlicher werden, liebe Susanne, lieber Dirk, wenn ihr Spaß daran habt und euch mal fragen. Ladies first, sagt man ja so gerne. Liebe Susanne, was hat denn die Küche überhaupt für dich für eine Bedeutung? Was passiert da? Thema Tiefkühlpizza, Thermomix oder kannst du richtig was am Herd?
Ich lasse mich auf jeden Fall gern bekochen. Also das ist immer der Vorteil. Ich esse gern, mein Partner kocht sehr gut. Von daher, und ansonsten mache ich natürlich Party in der Küche. Da wissen wir alle, dass da die besten stattfinden.
Absolut. Und bei Dirk, was ist da los?
Naja, es ist auf jeden Fall der emotional wichtigste Raum des Hauses. Ich koche auch sehr gerne, bin allerdings ein Rezeptverweigerer. Also ich bin Freestyle-Kocher. Mache ich ausgiebig, leider manchmal auch, wenn Gäste eingeladen sind. Ich mache mir davor keine Gedanken und das ein oder andere Mal geht's richtig in die Buchse. Aber
ich wollte gerade fragen, wie oft musst du wegschmeißen?
Nicht wegschmeißen. Nein. Das ist dann der Anspruch an die Gäste, die sagen, aber total lecker.
Siehst du, mit KI kann ja auch nichts mehr passieren.
Schmeckt interessant.
Nein, bleib da erstmal ohne KI noch vorerst. Aber
sehr schön. So, Susanne, du hast es gesagt, die schönsten Feten finden in der Küche statt. Wir brauchen von euch jeweils zwei Titel zur Küchenliebe-Party-Playlist. Die findet ihr, liebe Küchenliebenden, bei Spotify und bei Amazon Music. Die Geschichte wird natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Homepage. Wollt ihr nacheinander jeder einen oder gleich jeder zwei? Oder wie spannend wollen wir es machen?
Susanne, fang gerne an.
Also tanzbare Titel, wichtig ist, keine Hitmixe, verboten. Das Allerschlimmste ist der pur Party-Mix, wer auch immer sich den wünschen würde, wir würden ihn ablehnen, gibt's nicht. Und Opus Live ist schon drauf.
Armer Volker.
Susanne. Nein, ich kann dem Bedenken entgegenwirken. Ich habe einmal Elton John gewählt, I'm Still Standing. Oh. Das ist der Kracher, man hofft, dass am Ende jeder Party auch soweit ist und dass es auch für die Küche selbst gilt. Mhm. Und der zweite Titel, den ich draufpacken würde, ist von Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor.
Bah, Donnerwetter.
Und ich hatte jetzt gedacht, aufgrund des Altersabstandes, also sehr gute Wahl aus meiner Sicht.
Da geht ja noch zu klären, wie alt hier jeder am Tisch ist, also oder am Bildschirm. Aber gut, so, lieber Dirk, was hast du auf dem Zettel?
Ja, ihr wolltet tanzbar haben, ne? Und deswegen habe ich ganz tief in der 70er-Jahre-Disco-Kiste gewühlt und habe Gloria Gaynor, I Will Survive, rausgeholt.
Daumen hoch.
War noch nicht drauf.
Sehr geil.
Und das zweite, ja, da braucht man stabile Nerven für. Aber ich habe festgestellt, das ist mehr ein Song für die fortgeschrittene Stunde. Aber meistens geht dann die Stimmung durch die Decke.
Pegelabhängig oder uhrzeitabhängig?
Ganz einfach. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim.
Moment, Schlager waren da verboten.
Nee. Also ich sage mal, wir werden in Zukunft sagen, Opus Live ist live und verdammt, es lieb dich sind schon
da. Ich glaube, das ist der, aber Dirk, ist alles gut, ist dein Wunsch.
Höre ich da Kritik raus?
Nee, ist toll. Nee,
schön. Nein, tolles Lied. Eines
Matze
unserer
Reim geht. Ich sagte, eines es braucht absolut stabile Nerven. Aber beobachtet es mal, die Stimmung geht durch die Decke.
Ziemlich, ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Nee, aber gut, kommt mit auf die Liste, ist doch klar. Euer klar. Wunsch ist uns Befehl. Also, danke an unsere zauberhaften Gäste. Liebe Susanne, lieber Dirk, es war uns eine sehr große Ehre, einmal mit Presse- und Journalisten-Profis quasi zu arbeiten. Wir sind ja nur, sagen wir, Hobby-Podcaster, Hobby-Journalisten. Das hat richtig Spaß gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Sascha, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen?
Wir haben unser Bestes gegeben, aber du, mit den beiden Profis, das konnte nur eine gute Folge werden.
Nehmt ihr die Wahl an?
Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, ja.
Sehr schön. Ja. Die nächste offizielle Folge, Folge 38. Der Termin ist noch nicht ganz klar. Dazu muss man sagen, wir hatten zwischendurch mal technische Probleme. Dann kann es leider zu Verzögerungen führen. Fakt ist aber, wir produzieren nichts auf Halde. Bei uns ist wirklich alles frisch direkt vom Mikrofon. Es sind immer aktuelle Folgen. Das war dann, ist uns dann mal auf die Füße gefallen. Aber sei es drum. Alles gut. Lieben Dank nochmal, lieber Klaus Breinig. Die Folge läuft super. Wichtig ist natürlich an dieser Stelle, lasst ein Abo da, damit ihr uns nicht verpasst. Das ist eigentlich die Aussage dahinter. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden hier. Wie gesagt, das hat irrsinnig Spaß gemacht. Ich bedanke mich dafür, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder Zeit mit uns verbracht haben. Und ja, ganz viele Grüße aus Bayern. Ciao, ciao.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unseren beiden charmanten Gästen Susanne und Dirk. Und entschuldige mich bei den Hörern, dass es jetzt doch wahrscheinlich irgendwie 1,5 Stunden geworden sind. Aber mit 4 Leuten und so viel interessanten Themen, ja, ist es leider so. Liebe Grüße aus dem hohen Norden und ihr beide, kurz Susanne und Dirk, habt das letzte Wort. Ciao.
Ja, auf jeden Fall alle die Glocke abonnieren, weiter den Podcast verfolgen, liken, teilen, kommentieren und weiterempfehlen. Und danke, dass wir zu Gast sein durften.
Da schließe ich mich einfach an. Vielen Dank, ihr beiden. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.